Ihr hört Kreis ab mit der Sendung zu den Halbfinals der Europameisterschaft 2022. Präsentiert von der Sportstadt Düsseldorf. Durch den Rückblick und die Analyse der Halbfinals in Budapest führt euch Moderator Sascha Staat.
Wow, das waren natürlich zwei absolute Kracher im Halbfinale der Europameisterschaft. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zu unserem Rückblick auf diese beiden Partien zwischen Spanien und Dänemark und Frankreich und Schweden. Sie waren wirklich hochspektakulär. Sie haben sehr viel Freude bereitet. Sie waren spannend. Naja, wobei das eine war vielleicht nicht ganz so spannend. Es war ein unerwartetes Ergebnis. Die Spanier haben die Dänen geschlagen und Schweden steht ebenfalls im Endspiel von Budapest. Ich spreche jetzt mit einem Kollegen, der in einem Café sitzt, dessen Name sich zusammensetzt aus dem englischen Wort für Stern und dem Spitznamen des aktuellen Champions der NBA aus Milwaukee. Um keine Werbung zu machen, begrüße ich trotzdem Nils Bastek, der für die dpa vor Ort ist. Hallo Nils.
Hallo Sascha, grüß dich.
Ja, schmeckt denn der Kaffee wenigstens?
Ja, astrein, natürlich. Bei dieser Kette, deren Namen du nicht in den Mund genommen hast, schmeckt der Kaffee meistens vorzüglich. Ich bevorzuge hier den Filterkaffee und der schmeckt natürlich nirgendwo so gut wie bei dieser Kette, wie gesagt, deren Namen du nicht in den Mund genommen hast.
Wann hast du den Sponsorenvertrag mit dieser Kette abgeschlossen?
Können wir lieber über Handball reden, sonst begebe ich mich hier in eine ganz unangenehme Situation. Hier wird nämlich mitgehört.
Alles klar, dann machen wir das natürlich sehr, sehr gut. Gar kein Problem. Ja, lass uns über Handball sprechen und über diese beiden Spiele. Ich habe es ja gerade in der Anmoderation schon gesagt. Wirklich spektakuläre Partien. Wir beginnen mit der Partie zwischen Spanien und Dänemark. Im Vorfeld hatten viele ja darüber diskutiert. Hat sich Nikolaj Jakobsen eventuell verzockt? Jetzt spielen sie dann im Halbfinale gegen Spanien. Hat er vielleicht seinen Star-Akteuren wie Mikkel Hansen oder Matthias Gissel ein bisschen den Rhythmus genommen? Welchen Eindruck hattest du in den ersten Minuten von dieser Partie?
Ich hatte in den ersten Minuten durchaus den Eindruck, dass die Partie so verläuft, wie ich es im Vorfeld vermutet hatte, nämlich dass Dänemark sich souverän durchsetzen wird. Sie haben ja auch am Anfang, glaube ich, relativ bald mit 4 Toren geführt. Sie haben aber die Führung dann nicht ausgebaut. Und ich glaube, wenn du solche Führungen gegen eine so erfahrene und abgezockte Mannschaft wie die Spanier dann nicht ausbaust oder zumindest verwaltest, dann kriegst du irgendwann Probleme, weil die Spanier sich eben nicht so leicht abschütteln lassen. Das hat sich dann im Endeffekt bewahrheitet und die Spanier haben dann auch im Nachhinein, wie ich finde, verdient gewonnen.
Warum kam denn aus deiner Sicht ein Bruch ins Spiel der Dänen, die ja, wie du gerade auch gesagt hast, gut reingekommen waren?
Ja, ich glaube, dass das zum einen am überragenden Torhüter der Spanier lag. Pérez de Vargas war für mich zumindest die prägende Figur dieses Spiels. Wir hatten in der ersten Halbzeit auch eine sehr, sehr starke Leistung von Landin. In der zweiten Halbzeit dann allerdings nicht mehr. Pérez de Vargas dagegen hat konstant abgeliefert. Und es gab so eine Phase, ich glaube, das war in der zweiten Halbzeit. Da lagen die Spanier, glaube ich, schon mit 1 oder 2 Toren in Führung. Das Spiel war aber noch, wie gesagt, sehr eng. Und da hatten die Dänen 3-mal nacheinander über links außen eine freie Wurfsituation und haben 3-mal nacheinander verworfen. Ich glaube, 2-mal hatte Vargas gehalten und 1-mal ging der Ball daneben. 2-mal Jakobsen, 1-mal Magnus Landin. Und das sind halt solche Bälle, die du in so einer engen Phase des Spiels gegen so eine abgezockte Mannschaft wie die Spanier reinmachen musst. Das haben sie nicht gemacht. Die Spanier wiederum machen diese Fehler in der Häufigkeit nicht. Und das war für mich so ein Moment, wo man das Gefühl hatte, okay, jetzt kann das Spiel kippen. Weil eben, wie gesagt, ich das Gefühl hatte, die Spanier leisten sich solche Fehler in der Häufigkeit nicht.
Das ist in der Tat so gewesen. Die Spanier haben sich generell während des ganzen Turniers unfassbar wenige Fehler geleistet. 17 technische Fehler vor dem Halbfinale im gesamten Turnier. Da gab es dann in der Anfangsphase direkt ein paar, aber trotzdem davon haben sie sich gar nicht irritieren lassen. Die haben ihren Stiefel im Prinzip über 60 Minuten runtergespielt. Das fand ich enorm beeindruckend.
Ja, absolut. Also ich habe auch mit einigen Kolleginnen und Kollegen auf der Tribüne gesprochen im Vorfeld dieses Spiels. Da hat eigentlich jeder damit gerechnet, dass die Dänen sich durchsetzen, weil ich auch immer noch, auch jetzt nach dem Ausgang des Spiels, der Überzeugung bin, dass keine Mannschaft über einen derart breiten Kader verfügt wie die Dänen. Die sind ja auf jeder Position mindestens doppelt exzellent besetzt. Aber, wie du sagst, die Spanier leisten sich kaum Fehler und das kann in solchen Partien, die eng sind, die lange eng sind, dann letztlich den Ausschlag geben. Und genau das ist gestern passiert, weil eben die Spanier sich nicht abschütteln lassen. Und wenn du dir dann mal 5 bis 10 Schwächeminuten erlaubt, dann kann eben so ein Spiel kippen und genau das ist gestern passiert.
Es ist das 4. Mal in Serie und übrigens damit zum 1. Mal überhaupt, dass eine Mannschaft sich hintereinander für ein EM-Finale qualifiziert. 2016, wir wissen es, da hat Spanien noch verloren gegen die deutsche Mannschaft, unter anderem, weil Andreas Wolf so sensationell gehalten hat. Und dann haben sie sich zweimal den Titel geholt. Ich möchte noch auf zwei taktische Aspekte kurz eingehen, bevor wir dann zum Duell zwischen Schweden und Frankreich schauen. Es war ja so, Jordi Ribera, da muss man einfach den Hut vorziehen. Er hat den Dänen die Geschwindigkeit in der zweiten Welle genommen, weil er mit seinen Halbverteidigern Matthias Gitzel und Mikkel Hansen offensiv sofort angenommen hat. Die hatten gar keine Chance, diesen Speed irgendwie zu nutzen.
Ja, gerade Gitzel, den du jetzt gerade angesprochen hast, der war ja gar nicht so wirklich im Spiel drin. Mikkel Hansen hat trotzdem seine Tore gemacht, aber es ist richtig, die Spanier haben sich da sehr, sehr clever angestellt in der Deckung und diese beiden Rückraumschützen der Dänen. Ich will nicht sagen eliminiert, das wäre Quatsch, weil, wie gesagt, beide haben ihre Tore gemacht. Mikkel Hansen war, glaube ich, im Endeffekt sogar auch bester Torschütze der Dänen. Aber gerade Gitzel haben sie aus dem Spiel genommen, sodass eben diese Stärke der Dänen nicht zur Entfaltung kam. Und wenn dann eben das passiert, was ich am Anfang angesprochen hatte, dass du dann die einfachen Tore über außen, die Räume, die sich dadurch dann über außen ergeben haben, wenn du dann Phasen hast, in denen du diese Chancen nicht nutzt, tja, dann kann eben so ein Halbfinale so ausgehen, wie es gestern ausgegangen ist. Und deswegen nochmals haben die Spanier sich auch meiner Meinung nach absolut verdient durchgesetzt.
Letzte Frage dann zu diesem Spiel. Ich finde es ein bisschen schwach, wenn man dann als taktische Lösung auf dänischer Seite im Prinzip nur das 7 gegen 6 hat. Du auch?
Dafür ist Nikola Jakobsen ja bekannt. Es hat sich ja auch oft genug, das muss man fairerweise auch dazu sagen, ob jetzt damals bei den Löwen oder auch bei den Dänen ausgezahlt, diese Variante zu spielen. Ich verstehe aber auch die Kritik, wenn man sagt, das ist ein bisschen einfältig oder einseitig, eben weil es ja bekannt ist und Jakobsen diese Variante ja knallhart durchzieht. Ich denke, man sieht das Ergebnis, was im Endeffekt dabei rausgekommen ist. Ob das jetzt allein taktisch bedingt war, sei mal dahingestellt. Ich bin eher der Meinung, dass eben die Dänen diese einfachen Fehler hätten vermeiden sollen, die einfachen Tore hätten machen müssen, um das Spiel weiter eng zu halten. Das ist dann nicht passiert. Und klar, dass jetzt natürlich alles hinterfragt wird und auf den Tisch kommt, ist aber genauso klar.
Wir wechseln die Begegnung. Ich habe es gerade schon angedeutet. Schweden hat sich durchgesetzt in einem Krimi. 34-33 gewonnen gegen Frankreich. Und da war es ja ähnlich. Die eine Mannschaft, nämlich die Franzosen, haben am Anfang geführt und haben es dann irgendwie aus der Hand gegeben. Ich finde, der Wendepunkt in diesem Spiel war für die Schweden unter anderem dann Mitte der ersten Halbzeit die Einwechslung von Max Dari, der eben die Defensive nochmal auf ein anderes Level gehoben hat.
Ja, absolut. Dari hat ein sehr starkes Spiel gemacht. Das ist unbestritten. Für mich aber auch hier in dem Spiel der Schlüsselspieler, der Torwart der Schweden, Andreas Palicka. In der ersten Halbzeit war er sogar zwischenzeitlich bester Torschütze des Spiels, als er dann seine 3 Tore auf dem Konto hatte. Also Palicka, finde ich, hat einen sehr, sehr starken Abend erwischt. Ich habe mich sogar am Anfang gewundert, dass er überhaupt im Kader steht, weil er erst am Montag sein positives Testergebnis erhalten hatte. Also das ist sozusagen jemand gewesen, wie auch bei den Spaniern Caneas, der von dieser ERF-Regelung profitiert hat, dass man sich eben nach 5 Tagen freitesten kann. Und das war für die Schweden natürlich Gold wert, dass sie Palicka hatten, nicht nur als Torschützen natürlich, sondern auch an dem Abend als sehr, sehr starken Torwart.
Da muss ich jetzt gerade nochmal nachhaken und ein bisschen vom Spiel weggehen. Montag bis Freitag, das sind aber keine 5 Tage.
Der Test wurde am Sonntag abgenommen, nach dem Spiel gegen Deutschland. Dieser Tag zählt dann quasi als erster Tag. Am Montag hat er das Ergebnis erhalten. Und dann theoretisch konnte er, oder was heißt theoretisch, auch praktisch durfte er am Donnerstag, das war dann der 5. Tag demnach, den ersten Test machen, den ersten PCR-Test. Am Freitag, morgen wird der 2. Erfolg sein. So zumindest ist für mich die einzig logische Erklärung. Und am Freitag, kurz vor dem Spiel, wird dann dieses Ergebnis des 2. PCR-Tests vorgelegen haben. Und ja, dadurch, dass er spielen konnte, wird es negativ gewesen sein.
Lass uns zurückkommen zur Begegnung selbst. Karl Wallinius ist mir aufgefallen, hat im gesamten Turnier vorher 2 Würfe gehabt, beide verworfen, jetzt im Halbfinale 4 von 4. Lukas Pellas auf links außen 7 von 8, da fehlte Hampus Wanne. Jim Gottfriedsson 9 von 10, also auch nicht nur zwischen den Pfosten, sondern auf dem Feld haben die Schweden wirklich eine fantastische Leistung gebracht, abgesehen davon, was in den letzten 2 Minuten passiert ist.
Ganz kurz zu Wallinius, weil du ihn gerade ansprichst, weil ich das ganz interessant finde. Der hatte ja Glück, dass er überhaupt noch auf der Platte stand nachher, weil er in der ersten Halbzeit innerhalb kurzer Zeit schon 2 Zeitstrafen kassiert hat. Also ich hätte nie gedacht, dass der überhaupt noch am Ende auf der Platte steht. Und dass er dann doch derart das Spiel mitträgt, ist dann natürlich eine sehr schöne Geschichte.
Ja, das muss ich sagen. Also die Schweden, die schaffen es immer wieder da, Akteure auf die Platte zu stellen, von denen man vorher im Prinzip noch nie was gehört hat. Ich weiß auch gar nicht, warum das bei der deutschen Mannschaft nicht möglich ist. Aber nochmal kurz zu den letzten 2 Minuten. Ich hatte es gerade ein bisschen angerissen. Zweimal haben die Schweden da den Ball vertändelt, sind nochmal nervös geworden. Und dann natürlich diese Monsterparade von Andreas Palicka quasi mit der Schlusssirene gegen Nikola Tornato. Na, muss den ja eigentlich nur hochwerfen und dann ist er drin. Aber ich möchte noch kurz auf die Torhüter der Franzosen zu sprechen kommen. 4 Paraden. Vincent Gérard, 10,71% gehaltene Bälle, 3 Paraden bei 28 Würfen auf sein Tor. Wesley Pindar, 1 Parade bei 9 Würfen, 11,11%. So kannst du natürlich auch kein Halbfinale gewinnen.
Nein, das ist natürlich die große Achillesferse der Franzosen, die Torhüter, weil sie eben nicht, gerade Vincent Gérard, der oft genug seine Klasse auch schon nachgewiesen hat. Ich erinnere mich daran, dass er zum Beispiel im olympischen Finale eine überragende Leistung gezeigt hat. Aber genauso ist er auch dafür bekannt, dass er eben diese absolut schwachen Tage erwischt. Das war auch in diesem Turnier nicht das erste Mal. Also du musst immer so ein bisschen Glück haben als französischer Nationaltrainer, dass gerade eben, wie gesagt, Gérard an dem Tag dann funktioniert. Das hat er gestern nicht. Und wenn das dann ausgerechnet auch noch ein Halbfinale ist und du dich eben nicht auf deine Torhüter verlassen kannst, ja, dann wird es natürlich eng, um ins Endspiel zu kommen.
Der Kollege Rasmus Beusen hat auf Twitter eine interessante Grafik veröffentlicht, die Bilanz von Vincent Gérard in Halbfinalspielen mit Vereinen und auch der Nationalmannschaft. Einmal überragend bei den Olympischen Spielen im Vorjahr gegen Ägypten, 44% gehalten, sonst 27% sein Bestwert und meistens so um die 20%, teilweise 0%, 0 von 16 einmal im WM-Halbfinale gegen Dänemark 2019. Muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Für mich tatsächlich einer der überschätztesten Torhüter überhaupt. Tja, Nils, dann lass uns gucken, was dann morgen passiert in Budapest. Spiel um Platz 3 ist jetzt für uns mal egal. Endspiel Schweden, vielleicht der Außenseiter gegen die abgezockten Spanier, was denkst du?
Hätte ich jetzt spontan auch gesagt und sage ich jetzt auch spontan, dass Spanien jetzt tatsächlich für mich der Favorit ist, eben genau aus den Gründen, die wir gerade am Anfang schon angesprochen haben. Die Spanier sind natürlich deutlich erfahrener, sie sind abgezockter. Ich hätte im Vorfeld des Turniers nicht erwartet, dass sie es wieder ins Finale schaffen. Ich hätte auf der anderen Seite aber auch nicht erwartet, dass Schweden es ins Finale schafft. Deswegen würde ich, glaube ich, keinen Wettschein ausfüllen morgen. Die Spanier, wie gesagt, leicht favorisiert aufgrund ihrer Erfahrung. Aber die Schweden, glaube ich, haben uns alle bisher in diesem Turnier auch schon zu Genüge überrascht. Von daher glaube ich, dass das wirklich ein sehr, sehr interessantes Finale wird.
Davon gehe ich auch aus. Lass uns über beide Mannschaften nochmal im Vergleich gegeneinander sprechen. Was favorisiert die Spanier? Was favorisiert deiner Meinung nach die Schweden?
Boah, ich hätte jetzt fast schon gesagt, der Torhüter favorisiert die Spanier. Aber das ist natürlich Quatsch, weil auch die Schweden mit Palicka einen überragenden Keeper in ihren Reihen haben. Also da sind beide Mannschaften sehr gut aufgestellt. Die Spanier, um es ganz plump zu sagen, haben natürlich einen klaren Vorteil in Sachen Erfahrung, was ich gerade schon angesprochen habe. Also die Spieler, die da auf der Platte stehen, das haben wir ja gestern gegen die Dänen gesehen, die lassen sich von gar nichts aus der Ruhe bringen. Auch nicht davon, dass die Dänen dann am Anfang mal davonziehen in einem Spiel, sondern die bleiben einfach konstant dran, spielen ihren Stiefel herunter. Und genau das darf den Schweden, die deutlich unerfahrener sind, morgen nicht passieren. Die dürfen halt nicht diese einfachen Bälle verwerfen. Die können es machen, aber das wird dann nachher bestraft werden, da bin ich sicher, weil die Spanier eben solche Fehler nicht machen. Von daher ganz klar, der Erfahrungswert ist der große Vorteil der Spanier. Was die Schweden angeht, vielleicht diese Unbekümmertheit, vielleicht diese Unausrechenbarkeit ein Stück weit, weil ich glaube nicht, dass ich der Einzige bin, den die Schweden in diesem Turnier bislang überrascht haben. Wäre vielleicht auch ein bisschen unkonventionell in Spielweise. Von daher, wie gesagt, ich glaube, dass das in jeglicher Hinsicht ein sehr, sehr interessantes Finale wird.
Zum Abschluss, ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde es den Schweden deutlich mehr gönnen. Die Spanier haben jetzt in den letzten 4 Jahren schon 2-mal diesen Titel gewonnen und die Art und Weise, wie sie Handball spielen, also defensiv, gar keine Frage, überragend, aber schöner Offensivhandball ist das natürlich nicht.
Nein, da gibt es natürlich Mannschaften, die man sich besser anschauen kann. Man muss aber auch fairerweise sagen, wenn du es jetzt zum 3. Mal nacheinander zum EM-Titel schaffst, dann ist es auch verdient. Und wenn du zum 4. Mal nacheinander im EM-Finale stehst, ist das auch verdient. Dann haben die Spanier eben was, was den anderen Mannschaften fehlt. Das ist dann immer nur auf die Erfahrung runterzubrechen, was ich natürlich auch gemacht habe, ist dann vielleicht zu einfach. Aber ich glaube schon, dass das eine große Rolle spielt. Die sind halt unfassbar clever in dem, was sie da machen. Und sie erlauben sich eben genau das nicht, was sich viele Mannschaften auch auf diesem Niveau erlauben. Und das sind halt diese vermeidbaren Fehler. Die passieren natürlich auch den Spaniern. Aber das Interessante ist ja auch, gestern im Spiel gegen die Dänen ist das ja auch vorgekommen, ja, diese Fehler. Auch die Spanier haben nicht jeden Ball reingeworfen. Aber wenn sie dann mal diese kurzen Phasen hatten, dann läuft eben hinten Teres de Vargas zur Höchstform auf. Also das ist wirklich eine Truppe, die, ja, finde ich, trotz allem, was wir schon von ihr gesehen haben, immer noch sehr, sehr spannend ist, teilweise auch immer noch schwer zu erklären ist. Und um es abzuschließen, die es dann aber trotz allem auch einfach verdient hat, wenn es dann morgen zum dritten Mal zum Titel reicht.
Ja, da muss man sagen, Hut ab, wenn sie das schaffen sollten. Jordi Ribera, ich habe es ja eingangs schon erwähnt, was er taktisch in den letzten Jahren und natürlich auch in diesem Halbfinale gegen Dänemark da aus dem Hut gezaubert hat, beziehungsweise was heißt aus dem Hut gezaubert, hat sich ja genau Gedanken darüber gemacht, wie er die Dänen schlagen kann. Das ist wirklich phänomenal. Nils, ich wünsche dir noch einen schönen Nachmittag bzw. Abend in Budapest. Ich wünsche dir natürlich morgen auch ein tolles und spannendes Finale und auch ein interessantes Spiel um Platz 3, das ist gar keine Frage. Genieß deinen Kaffee, danke für deine Zeit und dann soll es das gewesen sein mit der heutigen Ausgabe. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und wenn ihr wissen wollt, was dann morgen alles so passiert ist, dann schaut wieder vorbei auf facebook.com/kreisab, bei Twitter @kreisab, genauso wie bei Instagram unter dem Hashtag und Accountnamen kreisab seid ihr auch sehr, sehr gut aufgehoben. Morgen nach dem Finale hören wir uns dann irgendwann hoffentlich wieder. Übrigens mit Stefan Kretschmer, also könnt ihr euch schon drauf freuen. Tschüss!